Pfalz Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus, schön, dass wir wieder da sind. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit und sind bereit, wieder zusammen mit mir in die Pelzer Sagenwelt abzutauchen. Ich bin ja überhaupt und sowieso ein Teamplayer. Ich finde, zusammen schaffen, zusammen was machen ist erstens mal viel geselliger und zweitens mal viel kreativer. Deswegen Daumen hoch für Teamplayer. Aber wie komme ich jetzt drauf? Der Pelzerwall hat nämlich ach ein Teampartner. Zusammen schaffen die ach richtig Großes. Und zwar das Biosphärenreservat Pfälzerwald, not vergessen. Grenzübergreifendes Teamplay sogar. Zusammen hat die Region eine Fläche von 310.500 Hektar Biodiversität und einfach traumhaft schöne Landschaft. Deswegen machen wir halt auch mal einen kleinen Schlenker über die Grenze nach Frankreich, nicht? Sind dann zwar im Elsass bei unseren französischen Freunden, aber trotzdem noch im Biosphärenreservat. Und die Natur kennt keine Grenze. Und weil es nur ein kleiner Schlenker ist, ziemlich direkt hinter der Grenze, denke ich, das passt auch gut rein. Weil die Burg ist echt sehenswert, ist absoluten Ausflug wert und es gibt dort eine total spannende und mysteriöse Legende zu erzählen. Manche von euch haben jetzt vielleicht sogar schon einen Tipp. Ich lüfte den Vorhang, es geht, ihr habt euch vielleicht schon gedenkt, um die Burg Fleckenstein. Der Fleckenstein ist im 12. Jahrhundert von der Hohenstaufer erbaut worden und über 6 Jahrhundert haben dort eben die Familie Fleckenstein gewohnt. Die Burg hat den Ruf gehabt, dass sie uneinnehmbar war und erhalt ist die Ruine noch wirklich faszinierend. Faszinierend ist auch das Programm auf der Burg. Für die ganze Familie, was gebote, ein Ausflug lohnt sich auf alle Fälle. Kannst du die Burg einfach so angucken oder kannst mit Führung oder kannst auch einen Eintrittspreis investieren und dann auf spielerische Art und Weise in der Rätselburg ganz lebendig das Mittelalter erleben und erfahren. Und für sportliche Burgefans gibt es dort auch einen richtig tolle Wanderweg und du kannst an Emme, Dach, River und Niva von der Grenz vier Burgen nacheinander besuchen. Der Fleckenstein, der Löwenstein, Weglenburg und die Hohenburg. Es war also im Jahr 1174, als der Gottfried von Fleckenstein die Burg gebaut hat. Vermutlich ist die Burg doch ein bisschen früher gebaut worden, aber so genau geht es ja bei den Geschichten aus dem Mittelalter oftmals nicht. Es ist lang her. Der Gottfried Selvasch war ein Reichsministeriale und hat eine standesgemäße und sichere Behausung gebraucht. Selmols ist die Burg an einem strategisch wichtigen Platz gewesen, nämlich Mitte auf dem Weg zwischen zwei Staufer Kaiserpfalze, nämlich Hagenau und Kaiserslautern. So, genug historische Daten, genug Werbung gemacht für die Rätselburg und das tolle Programm, genug von Wannerwäsche verzählt. Wir tauchen ab, zurück ins Mittelalter, tief in die Geschichte rein. Wir sind im Pelzerwall, es ist ein schöner Tag, die Fächel zwitschern, die Bächle rauschen, die Sonne scheint und kitzelt so manch einer an der Nase. Und an so einem schönen Tag ist der Gottfried auf die Baustelle am Fleckenstein gekommen. Er wollte einfach mal nachgucken, wie es so lief und wie die Bauarbeiten vorwärts kommen. Ich stelle mir vor, dass er schon mit ein bisschen Gefolge unterwegs war. Fast eine kleine Prozession von Reitern mit Fahne und vielleicht sogar ein paar Trompeten, die dann die Ankunft von Gottfried schon von Weitem angekündigt hätten. So, dass sich bestimmt schon ein paar aufgeregte Baumeister am Weg versammelt hin, wo dann der Ritter zu seiner Burg gekommen ist. Sei mir gegrüßt, Gottfried von Fleckenstein. Was für eine große Ehre, dass ihr uns besuchen kommen. Tief verneigt sich der Baumeister. Hofft er doch, dass der Gottfried zufrieden mit der Erbe ist. Weil bei so adlige Leid wäscht halt ach nie, ob sie nicht auf irgendeinem Ego-Trip unterwegs sind. Der Gottfried scheint allerdings ein normaler und gottesfürchtiger Mann zu sein.
Aller, dann führe mich doch einmal durch die Baustelle, dass ich mal alles ein bisschen angucken kann.
Und sofort machen sie sich auf den Weg und sehen einen Stämetz, die Kratzern stehkloppen, um die feste und beeindruckende Mauer bauen zu können. Sie sehen abenteuerliche Holzkonstruktionen, mit denen die Baumaterialien dann auf die Mauer geschafft werden. Sie klettern über wackelige Holzgerüste, sodass es immer heidige Sicherheitsbeauftragte vom Arbeitsschutz die Zehennägel aufrollen tät. Immer wieder deit der Baumeister in der Gegend und zeigt und erklärt, do und dort. Und der Gottfried hört interessiert zu, nickt, legt den Zeigefinger auf den Mund, zieht die Stirn in Falte und lächelt ein bisschen. Alles in allem scheint er doch zufrieden zu sein.
Super, das ist wirklich beeindruckend, die Alach. Gute Arbeit. Eine schöne und stolze Burg gibt es. Die wird sicher noch legendär, weil keiner die Mauer überwinden kann. Nur jetzt stellen euch mal vor, die Burg wird tatsächlich belagert. Dann musst du drin über Woche aushalten. Du musst für alles vorsorgen. Was der Burg noch fehlt, das ist ein Brunnen.
Selbstverständlich, immer frisches Wasser, ohne vor die Mauer zu müssen. Der perfekte strategische Vorteil. Es gibt es Sauerbe durch den Felsenbrunnen zu kloppen, aber es wird wohl machbar sein.
Das finde ich einmal eine gute Einstellung. Dann fangen am besten gleich damit an.
Und so war's dann auch. Sofort wird ein Trupp von Arbeiter abgestellt und mit deren wichtige Aufgabe betraut. Der Gottfried hat sich wieder verabschiedet und wollte am nächsten Tag kommen, um zu gucken, wie es mit der Schinderei am Brunnenprojekt vorwärts geht. Mit Pickel und einfachem Werkzeug, ohne Maschine, Druckluft oder Hilti, haben die Leute dann versucht, ein großes Loch senkrecht in den Sandstein zu treiben. Und gekloppt haben sie, bis der Schweiß durch alle Poren gedrungen ist und bis tief in die Nacht haben sie geschafft, sodass man die zuckende Funke bei jedem Schlag auf den harten Stein hat fliegen sehen. Alles in allem haben sie schon stolz auf ihr Werk sein können. Einige Meter sind sie wohl schon kumme.
Und wie weit sie noch kumme?
Wollt dann der Gottfried am nächsten Tag gleich wissen. Schon ein paar Meter. Ihr müssen bedenken, durch was für ein hartes Material wir dort durchmissen.
Und was meinst dann? Wann stoßen wir wohl auf Wasser?
Das kann wohl nimmer lang dauern. Schließlich fließt dort runter im Tal die Sauer. Und vermutlich müssen wir einfach nur bis dort nunner kloppen. Und morgen können wir uns einen Schluck frische Wasser aus dem neuen Brunnen gönnen. Na, wenn der Baumeister dort mal nicht ein bisschen zu optimistisch gewesen ist. Jedenfalls war die Vorstellung von dem frischen Wasser, das aus dem Brunnen hervorquellt, für die Arbeiter der ganze Tag eine große Motivation. Die Vorstellung des kühlen Nass hat sie dann doch motiviert und weiter zu der Arbeit angetrieben. Mit purer Muskelkraft, Pickelschlag um Pickelschlag, haben sie den Felsen Zentimeter für Zentimeter abgerungen. Der Mund trocken von der anstrengenden und stäbischen Arbeit in dem Loch. Wie schön wird es gewesen, wann beim nächsten Schlag sich ein Rinnsal Wasser durch den Fels gedrückt hätte, sodass der nur ein Troppe auf die lechzen Zungen hätte fallen lassen können. Doch nix. Überhaupt nix. Fortstrocke ist es in dem Loch geblieben. Mittlerweile waren sie sogar schon so tief, dass sie über dem Loch eine Holzkonstruktion aufgebaut haben, um die Arbeiter jeden Tag in einem Korb auf den Grund von dem Loch nunnerlassen zu können. Und trotzdem kein Wasser. Und der Gottfried hat sich zu seinem nächsten Besuch angemeldet.
Und? Ist schon Wasser da?
Ah, nee, es tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Bis jetzt sind wir leider noch nicht auf Wasser gestoßen.
Naja, vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem noch guter Hoffnung zieht der Gottfried wieder ab und will am nächsten Tag wieder kommen.
und die Leute haben sich auf derer Baustelle wirklich richtig ins Zeich gelegt, um am nächsten Tag Wasser präsentieren zu können. Doch wieder nix. Der Fels bleibt trocken wie ein Weihglas in der Fastenzeit. Und als der Gottfried dann am dritten Tag wiederkommen ist, da hat er sich schon ein bisschen angefangen, Sorge zu machen.
Mensch, es gibt da überhaupt Wasser, wo wir butteln? Vielleicht kommen wir an der Stelle ja gar nicht an Wasser dran. Was machen wir dann, wenn wir kein Wasser finden? Ich meine, wie lang und wie tief können wir überhaupt an der Stelle butteln? Die Festung kann noch so stark sein, wenn wir kein Wasser haben, dann können wir sie bei einer Belagerung nicht halten. Jesus, 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 was mache ich dann jetzt, wenn wir doch kein Wasser finden? Eine Katastrophe ist das.
Wir sind schon 30 Meter tief drunter, das ist nicht normal. Eigentlich hätte man dort schon längst auf Wasser stoßen müssen. Ich verstehe das nicht. Es ist wie verhext. Oh, sag das nicht, du gibst bestimmt alles mit rechten Dingen zu. Ihr braucht bloß jemand, der euch tief genug nunter bringen kann. Für 10 Goldmünze täte ich das wohl schon für euch erledigen. Das ist kein Problem für mich.
Unvermittelt und als ob aus dem Nix einfach so aufgetaucht wäre, steht plötzlich ein Fremde neben den zwei Herren und reißt sie mit einem kleinen Zucke aus ihre Gedanken. Ein langer schwarzer Mantel oder a und ein breitkrempiger Hut tief ins Gesicht gezogen, so dass bloß die Nase spitz und zwei grün blitzende Eicherhorschzähne kinne. Die gucken jetzt in die Runde und unterm Hut kommen halblange, verstrubelte und ungepflegte pechschwarze Haare raus.
Und wer bist jetzt du überhaupt, dass du so großspurig für dich Werbung machst? Du hast jetzt tagelang etliche Männer von früh bis spät stundenlang an dem Brunnen gekloppt und gebaut und du meinst, dass du das einfach so allein schaffen kannst?
Sag mal einfach, ich bin der Mann, der zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, um euch das zu beschaffen, wonach wir suchen. Was kostet's euch dann, wenn es mich einfach versuchen lassen? Zahlen müssen er bloß bei Erfolg.
Das ist schon mysteriös. So ein Zufall, was? Wer das wohl ist? Aber wie der Fremde eben gesagt hat, was hätte Gottfried dann so verlieren, wenn er einfach einmal ein bisschen butteln lässt? Aller soll er's halt versuchen. Und mit fiesem Gelächter wird der Fremde in der Brunne nunna gelost. Was das Lachen gesollt hat, das hat wohl keiner so richtig verstanden. War doch das aussichtslose Unterfangen nicht wirklich ein Grund für so bestialisches Gelächter. Der Gottfried war aber verzweifelt und dann hat er halt ach den mysteriösen Fremde einfach einmal machen lassen. Ach, wenn's schon komische Aktion war. Aber es war der letzte Strohhalm, an den er sich hat klammere können. Und kaum war der Fremde auf dem Boden vom Brunnen angekommen, da hat man es auch schon kloppe gekehrt. Und das Dunkel vom Brunnenloch ist bei jedem Schlag hell vom Blitz durchzuckt worden. Ohne Pause ging das von morgens bis abends. Was ist das bloß für ein Kerl, dass der Stund um Stund mit unablässiger Gewalt in dem Brunnen wummert. Erst als es dunkel worden ist, da hat man tief drunne die Stimme von dem Fremde gehört, dass er wieder aus dem Loch raus wollt. Also haben die Arbeiter den Korb nunna gelost. Nur was war jetzt das?
Herr, unser See langt ja überhaupt nicht. Das ist schon mächtig tief, das Loch. Schnell knippeln da mal noch was dra. Das kann doch nicht wahr sein. Wie hat denn der Lehrer immer da so viel Mähner Meter gemacht, wie mir an drei Dach?
Und tatsächlich, erst noch über 100 Meter ist der Korb mit Emme Ruck am Brunnen vom Botte zum Stehen gekommen.
So weit, wie du jetzt nun gebuddelt hast, du musst doch auf Wasser gestoßen sein. Und ist der Boden vom Brunnen schon nass?
Ungeduldig hat der Gottfried am Rand von dem Brunnen oben gewartet, bis der Korb endlich oben angekommen ist. Und überfallartig wollte er sofort wissen, was Sache ist. Dem Fremden hat er noch nicht einmal Zeit gelost zum Aussteichen.
Nur Geduld, Gottfried, mach da bloß nicht ins Hemd. Du kriegst schon noch, was du verdienst. Lass mich nur machen. Morgen schaffe ich weiter.
Und so plötzlich, wie der Fremde aufgetaucht ist, verschwindet er jetzt wieder mit schallendem Gelächter, sodass das grad die Hohe aufstellt.
Auf was freut sich dann der jetzt so hämisch? Das bissel Gold kann's ja nicht sein. Aber solange er morgen wiederkommt, lasse man halt machen.
Und am nächsten Tag kommt der Fremde wieder, lässt sich in das Loch an seine Baustelle nun erfahren und kloppt und hämmert den ganzen Tag, als ob er übermenschliche Kräfte hätte. Am Ofen, fast schon wie ein Ritual, wartet Gottfried am Brunnenrand. Die Stimme vom Fremde schallt aus dem Loch, er wird hochgezogen und der Gottfried überfalten mit seiner Fruch. Aber es ist immer noch kein Wasser da, obwohl das Loch fast wieder 100 Meter tiefer war ist, an nur emme Dach von nur emme Kerl.
Aber wie tief wird dann noch buddle? Wo soll dann dort drunnen noch Wasser sein? Du kommst schon bald wieder auf der anderen Seite raus. Das ist doch ach gefährlich. Ich glaub, es ist besser, mir geben auf.
Nur nicht die Geduld verliere. Lass mich noch ein Dach buddle und du wirst überrascht sein.
Hat er gesagt und verschwindet wieder. Der Gottfried bleibt ein bisschen ratlos zurück. Doch am nächsten Tag war der Fremde tatsächlich wieder da. Er hat's wohl gemacht. Ist wieder nun gefahren in das tiefe Loch und wie ein Presslufthammer der ganze Dach den Stäbearbeit. Und dann? Ja, dann hat er wieder gerufen. Diesmal haben sie aus einem 300 Meter tiefe Loch rausholen müssen. Und auf er angekommen, meint er zum Gottfried.
Komm, Gottfried, ich zeig dir den Brunnen. Fahr mit mir nun und du kriegst dein Wasser.
Was soll dann das jetzt bedeuten? Wieso sollt das Wasser nur kommen, wenn ich dort drunne in dem Loch bin?
Den letzten Hieb, den überlasse ich dir und dann sprudelt dir das Wasser entgegen.
Und weil er so verzweifelt war und dringend Wasser in dem Brunnen gebraucht hat, lässt sich der Gottfried drauf ein. Beherzt, aber doch mit ein bissel zittrige Knie steigt er in den Korb. Und sei Leid lassen ihn tief in die Erde nun. Immer weiter senkt sich die Gondel ab und wird tiefer und tiefer in die Erde versenkt. Und es wird häser und immer häser. Dem Gottfried lief schon die Supp von der Stirn und der Fremde, der guckt noch ganz entspannt mit seinem hämischen Grinse. Weiter und weiter geht's immer nunna und nunna. Und irgendwann hatte Gottfried den Eindruck, dass das Gesicht von dem Fremde einen rötlichen Schimmer kriegt.
Wo soll dann da noch Wasser sein? Bei der Hitze müsste es ja fast schon kochen.
Wart's nur ab.
Und immer weiter wären die beide von der Erde verschluckt. Das Seel knarzt und ächzt bei dem Gewicht und bei der Länge. Da wird plötzlich ein helles Zucke durch die Dunkelheit geschickt. Flackernd tanzen leichte Schatten an der Wand. Der Gottfried lehnt sich über der Rand von dem Korb und versucht durch die Dunkelheit auszumachen, wo das helle Flacker herkommt. Aber er kann noch nichts sehen.
Ist das Wasser jetzt dort drunnen?
Sicher, Gottfried, sicher.
Aber der Gottfried war sich eben nicht mehr so sicher. Je weiter sie nun gekommen sind, desto häser ist es wahr. Und desto mehr hat sich die Gewissheit verfestigt, dass das, was dort so flackert, ein riesiges Firesame ist. Und tatsächlich, ganz ufermittelt senkt sich der Korb durch die Deck wie von einer unterirdischen Kathedral ab. Und unterm Korb ein See aus lodernder Flamme.
Jesus, Maria und Josef, ist das...
Doch weiter ist er nicht gekommen, weil als er sich wieder zu dem Fremden umdreht, da steht er vor ihm, der Leibhaftige. Nix mehr mit menschlicher Gestalt, Pferdefuß, Schwanz und Hörner auf dem Kopf, rot lodernd wie Feuer. So steht er vor ihm, nur das hämische Grinsen, das war noch dasselbe.
Ja, Gottfried, das ist. Du gehst in die Hell nun, und wann du Wasser vor dei Burg witt, dann wärst du mir jetzt auf der Stelle ewige Treu schwöre und mir dei Seel überschreibe. Dann richt ich dir da unten bei mir ein schönes Plätzlei. Guck du, ich heb schon einen Vertrag für uns aufgesetzt.
Und wie von Geisterhand erscheint plötzlich ein Pergamentroll mit einem mächtigen Siegel und einem Stift mit einer kleinen züngelnden Flamme als Feder.
Du guck, mit Feuer besiegelt.
Der Gottfried wird bleich, er weiß nicht, wie ihm geschieht. Er kann kein klarer Gedanken erfassen und in dem Moment fällt ihm nur noch eins ein. Schnell begreizt sich das sich dreimal und fängt des Vaterunser zu betten, mit so einer Inbrunst, wie er noch nie gebettet. Was anderes ist ihm jetzt nie mehr eingefallen. Und dem Leibhaftigen, dem scheint es nicht zu gefallen. Aus dem Gelächter wird eher ein gequältes Schreien und Gottfried bett und bett inbrünstig und laut. Du platzt dem Leibhaftige der Krache. Der Vertrag geht in Flamme auf. Der Teufel packt sich bei der Herner und springt in die Hellnunna. Er fällt tiefer und tiefer.
Gottfried, du Elendischer, das wirst du noch bereuen.
Und mit einer Fontäne aus Feuer klatscht der Teufel in den lodernden See. Dann wird's still. Der Gottfried guckt sich unsicher um. Er war allein im Korb. Unter ihm aber noch die lodernde Flamme. Du war er nicht sicher. Aus der Nummer war er noch nicht draußen. Verzweifelt versucht er wieder seine Fassung zu gewinnen. Er versucht noch seine Leid zu schreien, aber es kommen eher krächzende Laute aus seiner Kehle als eine klare Stimme. Keine Chance. So hören sie ihn nicht. Er reißt am Seil und versucht verzweifelt laut zu plärren, aber die Laute sind wie gefangen in seiner Kehle, während unter ihm die lodernde Flamme wie große Hände noch aufschießen und versuchen noch ihn zu greifen.
Nee, du kriegst mich nicht.
Der Korb wackelt bedenklich, das Seil ist unter Zug und knarzt und ächzt. Wie lang wird das wohl derer Belastung noch standhalten? Wer weiß, wer weiß. Langsam kommt die Stimme vom Gottfried auch wieder zurück und er schreit und schreit. Da gibt's plötzlich einen Ruck durch den Korb. So heftig, dass der Gottfried unsanft von seiner Bäh geholt wird. Und am Boden kauernd wird ihm ends klar.
Jesus, alleweil ist das Seil gerissen. Jetzt geht's im freien Fall in die Hell nunna.
Aber nee, was ein Glück, der Baumeister hat die ganze Zeit sein Ohr über den Brunnenrand kalte und in die Dunkelheit gelauscht. Und eben hat er die Schreie gehört. Mit vereinten Kräften ziehen die Leute an dem Seil und langsam hebt sich der Korb in Richtung Erdoberfläche. Kaum ist der Gottfried befreit, überglücklich setzt er sein Fies wieder auf feste Botte und sofort kniet er sich nah und faltet die Hände.
Bube, wir müssen bette.
Jesus, was soll man bette und warum dann?
Egal was ne betten, aber betten so inbrünstig, als ob's um Eierlewe ging.
Allerhopp, dann bette ma.
Und alle knien sie jetzt gemeinsam am Botte und betten und betten. Vater unser, gegrüßet seist du Maria, Salve, Regina, Engel des Herrn, zur Not ach noch ein Tischgebet. Ja, das Repertoire war sellemals noch recht umfangreich. Und während sie so betten, auf einmal kommt tiefes Rumore und Poldere aus dem Loch. De Gottfried meint schon, dass jetzt die Hell ausbricht. Aber das Dunnere war meiner ein tiefes Kluckere. Und als er die Eiche aufmacht, da ist der Brunne bis zum Rand mit Wasser voll. Überglücklich springt er auf, fängt fast einen Freudetanz an und fällt dem Baumeister in die Arm. Ja, so war das Sellemols. Und so ist es heut ach manchmal noch. Du meinst, du musst dein Seel verkäfe. Du dabei kommst ach ohne dunkle Mächte gut zurecht und kannst dein Seel behalte. Jedenfalls verzählt man sich, dass man ach heut wohl noch de Teufel aus de tief Fluche hört, wenn man näher dem Brunne auf de Burg Fleckenstein steht. So, dann hoffe ich, dass euch der kleine Ausflug über die Grenzen nach Frankreich gefallen hat. Und ich wünsche euch alles Gute. Anständig bleibe und wenn ihr Lust habt, dann gucken doch einfach mal auf die Burg Fleckenstein vorbei. Aller dann, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wann ihr wieder mit dabei seid. Mal gucke, welchen Winkel von der Palz wir dann erkunden. Servus.